Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Edgar Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Wie so ein Entrümpelungsunternehmer bin ich hier heute ins Studio geradelt, denn wir sprechen nach dem großen Erfolg der 1991er-Folge über das für mich persönlich wahrscheinlich prägendste Musikjahr meiner Laufbahn, 1994. Und ich habe hier einen ganzen Batzen CDs dabei, weil ich, glaube ich, aus keinem Jahr wirklich so viel Musik gekauft und mich mit so viel Musik beschäftigt habe wie 1994. Und der Kollege Eggers guckt hier schon so angewidert auf diesen Haufen CDs.
Ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Ich habe ganz viele davon, habe ich auch, sag ich mal, inhaltlich bearbeitet für diese Folge. Sind also die Klassiker aus dem Jahr habe ich alle gesehen. Und es wird genauso wie bei 1991 auch von vielen gesagt, 1994 wäre das beste Musikjahr aller Zeiten. Und genau das werden wir heute mal überprüfen, darüber sprechen. Und am Ende ein Fazit ziehen, ob wir das denn auch unterschreiben können oder nicht. Und bevor wir musikalisch anfangen mit dem ganzen Entrümpelungskram, den du da mitgebracht hast. Kurze Einordnung, 1994 ist ja jetzt schon auch ein Moment her.
Auf jeden Fall.
Also 1994, Silvio Berlusconi hat eine Mitte-Rechts-Regierung in Italien gebildet. Die Estonia, die Fähre ist gesunken, fast 900 Tote. Die Deutsche Bahn AG wurde gegründet, das so grob politisch. Dann ist die PlayStation 1 rausgekommen 1994. Im Kino lief Schindlers Liste und König der Löwen kam raus. Sportlich das Phantomtor von Thomas Helmer bei Bayern gegen Nürnberg.
Ne? Ja.
Das 2:1. Das musste dann wiederholt werden. Das haben die Bayern 5:0 gewonnen. Und Michael Schumacher zum allerersten Mal und allererster deutscher Formel 1 Champion. Und das war so grob das, was 1994 los war. Gab noch eine Sache sportlich, über die würde ich dann in den Fakt vor später sprechen wollen.
Okay, was mir noch aufgefallen ist, was heißt aufgefallen? Helmut Kohl war Bundeskanzler.
Selbstverständlich.
Kommen wir vielleicht auch später zu, denn ich weiß nicht, ob ich gleich schon mit dieser Band einmal anfange. Das ist nämlich meine absolute Shame-Band, die ich damals gehört habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst, kennt kaum jemand. Black Eyed Blonde. So deutscher Crossover.
Noch nie gehört.
Und auch man hat nichts verpasst, sag ich mal. Ich habe sehr viel rumprobiert in der musikalischen Phase damals. Und er rappt. Es ist halt Crossover. My Man Helmut Fat Motherfucking Ass. Habe ich die Tage nochmal gehört. Bei dem Song Shit. Boom Boom Boomerang. Nee, deswegen komme ich nur nochmal drauf, dass es mir sehr präsent ist. Apropos Schämen, widerlich.
Oh nee.
Doch, heute kann's, es ist ein Geschenk. Geschenkter Gaul, deswegen habe ich es auch mitgebracht. In dem Alter, wie alt warst du 1994?
11.
Ja, ich war 15.
Oha.
Da ging's los.
Oha.
Mit Alkohol und anderen Substanzen. Das erste Mal. Also, gekifft haben wir da das erste Mal so. Weiß ich noch, da in Hannover-Linden gibt's die Dornröschenbrücke, so eine große Brücke, so eine Wackelbrücke. Da sind wir dann auf dem Freitagabend haben wir uns getroffen, haben einen so ein Tütchen geraucht und sind da auf diese Wackelbrücke und sind da gehüpft.
Ach,
und wenn alle
Lange.
Ey, wir haben uns totgelacht. Ein Wahnsinn. Ja, aber wir wollen ja nichts verherrlichen. Das hat auch schnell seinen Reiz verloren. Aber also vor allem dieses auf der Wackelbrücke stehen. Aber man hat ja damals rumprobiert.
Das und Zeug, was du da in der Hand hast, sieht aus wie geschüttelter Glibber, Junge. Was
es ist auch ganz eklig. Das hat meine Mutter von einem Urlaub oder einer Kurzreise aus Kiel mitgebracht. Es heißt Möwenschiss.
Ja, so sieht es auch aus. Es hätte einer aus der Nase da ordentlich.
Eine Mischung aus Absinth und Eierlikör.
Ey, du mit deinem Scheiß Absinth. Absinth und Eierlikör?
Es ist ein Geschenk von meiner Mutter. Ja?
Ja, ist gut. Und jetzt darf man nichts dagegen sagen, oder was?
Du darfst alles dagegen sagen.
Oh, das ist ja, wie das sieht widerlich aus. Es klingt widerlich. Es riecht bestimmt auch widerlich.
Es riecht schon richtig klasse.
Oh, fuck. Ekelhaft. Übrigens, ganz kurz, bevor wir auch da
bevor wir weg sind.
Bevor wir sterben müssen. Bevor wir zu sehr ins musikalische Detail gehen, was die Alben angeht. Ganz kurz mal, 1994 auch die Gründung zweier wichtiger Bands, nämlich Limp Bizkit und Rammstein.
Oh ja.
Beide 1994 gegründet und für mich auch schon mal so ein kleiner vorgezogener Fuck, 1994 der große Durchbruch mit Over the Hump von der Kelly Family.
Oh ja, das
die sind nämlich 1994 richtig durchgebratzt. Die hätten mal mehr von dem Möwenschiss hier trinken sollen.
So, wir probieren mal. Oh,
shit.
Uah.
Ja, es schmeckt, als hätte die eine Möwe in den Mund
gekackt. Boah, das ist aber wirklich eklig. Also da muss ich mal immer sagen. Da sieht man mal, wie gut meine Mutter mich kennt.
Sehr geehrte Frau Fleming, aber das ist wirklich der allerletzte Scheiß, den sie uns damit gegeben haben.
Wirklich, gar nichts. Ja, lass uns doch mal.
Das schmeckt auch nicht wie Eierlikör, das schmeckt wie rohe Eier mit Absinth.
Oh, bah. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ich...
Dass du dafür demnächst zahlst übrigens,
stimmt,
was ich ganz spannend finde.
Das Jahr 1994, du hattest ja eben gesagt, wir haben neulich die 1991er-Folge gemacht, es wäre eigentlich viel zu nah dran. Ich sehe das ja ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil ich genau der Meinung bin, dass das Jahr 94 in seiner musikalischen Vielfalt auf dem Jahr 91 natürlich aufbaut. Denn ich habe im ZDF, bei ZDF Info gibt es eine sehr gute Dokumentation über Punk. Und da haben die gesagt, und im Nachhinein dachte ich so, stimmt, durch das Jahr 91 hat die Plattenindustrie begriffen, dass man mit gitarrenlastiger Musik wieder Geld verdienen kann.
Ja.
Und deswegen sind in den Jahren danach so viele Bands irgendwie produziert worden, rausgekommen. Und man hat, sag ich mal, auch Bands wie Black Eyed Blond oder wem auch immer eine Chance gegeben, weil man wusste, okay, das muss gar nicht groß und geil sein. Momentan zieht Gitarrenmusik. Und deswegen glaube ich, dass 94 eben, ne, mit diesem Vorschub von 91 einfach so ein erfolgreiches Jahr ist.
Das werden wir gleich an einigen verschiedenen Alben festmachen können, was du da gerade sagst. Mit welchem möchtest du denn jetzt mal anfangen?
Also für mich, da würde ich dir gleich die Gretchenfrage stellen. Zwei der prägendsten Alben waren damals Green Day Dookie und Offspring Smash.
Genau, die auch quasi, die haben ja auch aufeinander aufgebaut, ne? Also Dookie kam als erstes, kam im Februar raus und war die Wiederauferstehung des Punk.
Genau.
Denn der Punk war tot und dann kam Green Day und haben Dookie rausgebracht und der Punk hat gelebt. Und darauf aufbauend haben dann die Offspring gesagt, okay, dann können wir jetzt auch raus mit unserem Kram. Weil das ja auch ein anderes Album war als das, was sie vorher gemacht haben. Und haben dann das Album im Nachhinein rausgebracht. Wenn du mir also jetzt die Gretchenfrage entweder oder stellst,
ja,
für mich ganz klar Green Day.
Findest du, ich bin ja komplett Offspring-Typ. Ich habe das Album nochmal durchgehört und ich muss sagen, ich verstehe den Reiz von Green Day. Ich muss aber sagen, dass ich Offspring immer irgendwie rotziger, geiler produziert, punkiger, ja, einfach mehr in die Rockrichtung geht. Ich weiß auch, dass ich zum Green Day Dookie Album ein ganz gespaltenes Verhältnis. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich war damals in der 9. Klasse und das haben bei uns die ganzen coolen Kids, die auf der Atlanta-Exkursion waren, die reichen Eltern hatten, die in die USA okay. gefahren sind, haben das mitgebracht. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich was.
Gut, aber das ist ja jetzt, also wir müssen ja jetzt auch unterscheiden, was die Ebenen angeht. Das ist ja eine sehr persönliche Ebene,
total,
die ich absolut verstehe. Aber wenn man jetzt mal
rein... Ja, das ist ja keine Frage, dass Green Day die bessere und erfolgreichere Band als Offspring ist. 100%.
Und vor allen Dingen, wie gesagt, also das ist eine These, die aber viele so auch unterstützen, auch viele Experten, die sagen, ohne Dookie hätte es eben Smash nicht gegeben.
Das weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne Nevermind beide Alben nicht gegeben hätte. Das ist tatsächlich das, dass ich...
Oh, ja?
Ja.
Nevermind ist für beide das, wo...
Nein, weil die Plattenindustrie gesagt hat, das ist ein Album, da haben wir, was hatten wir gesagt, 50.000, 100.000 investiert in Nevermind und haben so viel Kohle mitverdient, dass sie danach gesagt haben, okay, Gitarrenmucke, damit können wir Kohle machen.
Ja, aber die Gitarrenmucke ist ja jetzt nicht unbedingt Nevermind, sondern Gitarrenmucke ist ja genauso Use Your Illusion 91 gewesen und noch viel eher auch das Black Album von Metallica.
Ja, aber ich glaube, klar, die anderen Alben auch, aber ich glaube schon, dass dieses punkige, dieser punkige Einschlag, dass das funktioniert, dass das was ist, was sie von Nevermind,
okay,
könnte ich mir vorstellen.
Ja, könnte sein. Was es mit Sicherheit ohne Nevermind nicht gegeben hätte in dem Jahr ist Super Unknown,
ja,
von Soundgarden. Hast du das auch?
Nee, das habe ich nicht. Ich habe aber einfach, weil ich irgendwie nochmal geguckt habe, welche Bands habe ich eigentlich nicht. Und Soundgarden ist sowas, was irgendwie immer an mir, also ich, ja, kenn's, aber irgendwie an mir vorbeigegangen ist.
Aber
ich habe aber reingehört, nochmal jetzt, vorgestern. Ja. Und ich muss sagen, ist geil. Also.
Und nee. Es ist eben auch, Soundgarden gehören ja nun zu den großen fünf des Grunge. Ne? Also auch unwidersprochen, warum trinkst du das denn auch weiter, du Amateur? Das ist was, das trinkt man einmal und dann lässt man das
ist
stehen.
So, ne? Das muss,
boah,
auch weg,
das ist wirklich, weil das geht auch nicht, das bleibt auch auf der Zunge ganz eklig.
Mhm.
Wäre auch dir dankbar, wenn du es hier nicht verschütten würdest, das wäre super.
Ich gebe mir Mühe.
Also, um nochmal auf Green Day zurückzukommen, das war für die selber ja auch ein richtig krasses Ding. Die hatten da voll die Identitätskrise nach Dookie, weil sie ja vorher sich selber auch als Underground-Band gesehen haben und dann plötzlich mitten im Mainstream waren. Die neuen Punk-Götter, die den Punk wiederbelebt haben und erstmal damit klarkommen mussten. Und jetzt die Frage nochmal, weil ich habe das ehrlich gesagt immer anders verstanden. Was heißt Dookie?
Keine Ahnung.
Okay, also weil hier, ich habe gelesen, Dookie ist der Slangname für eine Atombombe, was auch Sinn macht beim
von dem
Cover her. Aber für mich war ein Dookie auch immer
eine Tüte, oder?
Nee, ein ordentlicher Haufen in der Schüssel. Das war für mich ein Dookie, aber vielleicht habe ich da auch mich, vielleicht hat es auch mit South Park zu tun.
Okay.
Aber wie gesagt, für mich war das immer ein großer Haufen Scheiße. Aber jedenfalls ist Green Day die mit Dookie eins der ganz großen Alben, ohne Frage, von 1994. Und es haben auch Blink-182 wegen Dookie ihr Album mit Cheshire Cat rausgebracht. Weil sie auch vorher gedacht haben so, weiß ich nicht, ist das was in die Zeit passt? Und als dann Dookie kam, ja eben relativ früh, 1994, 1. Februar, haben die dann auch gesagt, okay, Cheshire Cat können wir jetzt auch rauslassen.
Was noch ganz witzig ist in dieser ZDF-Punk- Doku ist, ich weiß nicht, ich krieg's, also Offspring war auf jeden Fall dabei, ich weiß nicht, ob Green Day da auch dabei war, aber auch diese anderen Granden des Punks, die dann nochmal losgelegt haben, wie Bad Religion etc., dass die zu der Zeit ganz viel, ich meine von Kelly Slater, der hat die ersten Surf- und Skate-Videos gemacht und da hat er praktisch lokale oder Musiker, die so Mucke machen, draufgetan und der Deal war einfach, dass sie eine Einblendung kriegen, welches Lied von welcher Band auf welchem Album das ist. Und das hat halt auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte früher etliche von diesen Skater-Videos oder von diesen Surfer-Videos, ne, die so geschnitten waren. Dann gab es auch Best of Stürze und so einen Scheiß. Ne?
Ja, ja, das war das,
bei Flitz-Sport in Hannover gekauft damals. Und ich weiß, dass man da natürlich auch ganz viel Mucke, das hat natürlich gleich auch wieder, also weil die eigentliche Punk-Geschichte war ja eine andere als diese Punk-Geschichte. Das ist ja hier Surfen, Party, Skateboarding, das ist ja nicht der Punk, der eigentliche Protestpunk, aber diese Connection hat halt wohl auch super funktioniert und dadurch irgendwie diesem ganzen Mucke-Genre auch nochmal einen ordentlichen Schub gegeben.
Und Offspring haben das ja richtig hingerotzt, ne? Die haben das innerhalb von 3 Wochen rausgeblasen, $20,000 hat das nur gekostet und die haben sich mega beeilt, weil sie die Chance hatten, als Vorband von Pennywise zu spielen und diesen Gig unbedingt spielen wollten und deshalb ganz schnell fertig werden mussten mit Smash. Und das dann auch geschafft haben, über 11 Millionen Mal verkauft, 50 Wochen in den Charts gewesen, das war dafür ein ganz guter Erfolg.
Ich finde das immer so ein Wahnsinn, wenn man sich dann, wie lange hat Chinese Democracy gedauert, wie viele Jahre, 12? Ja, oder also gut, also die sind natürlich keine kontinuierliche Arbeit, aber da, wenn man dann mal so hört, manche Bands, die irgendwie nachts in Studien, in Musikstudios über Nachtsachen einspielen und andere, die dann halt irgendwie 10 oder 12 Jahre
brauchen. Das verstehe ich sowieso nie.
Also wie gesagt, ich habe mal bei mir entrümpelt und geguckt, was ich hier habe. Also ein deutsches Album, was mich damals sehr geprägt hat, H-Blocks.
20 Mark.
Stimmt, also von 25 Music in Hannover noch mit original 20 DM Aufkleber drauf.
Shit,
ne?
Ey, das war ganz schön viel Knete, ne? Wenn man ehrlich ist. 20 Mark damals für ein
H-Blocks. 10 Euro, ne?
Ja, nee, eigentlich, also.
Ey, guck mal hier, das war sogar, 20 war gebraucht, Euro. Sogar 34,95.
Ah, hör auf!
Ja, guck's dir an.
Krass!
Sehr starkes Album. Hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ich dachte, das wäre so eins, was du 20 Jahre später hörst und dir nicht mehr anhören kannst. Ah, ich hab's mal durchlaufen lassen beim Autofahren. Move ist da drauf.
Das ist geil.
Rising High. Little Girl.
Wow.
Und 2, 3 andere Sachen. Move. Wie heißt das? Also. Das ist jetzt nichts, wo du heute sagst, boah, das erweitert mir jetzt meinen musikalischen Horizont, aber sehr, sehr viel besser als erwartet. Und auch was ich wieder sagen würde, ich weiß nicht, ob diese Band so eine Karriere und so eine Chance gehabt hätte, wenn ich in der Zeit mit Gitarrenmusik so viel Geld verdiene. Was ich eben noch fragen wollte zu Green Day, meiner Meinung nach auch ein Kandidat für eine der überschätztesten Bands, ne?
Finde ich gar nicht.
Findest du nicht?
Nee, gehe ich nicht mit.
Nee? Also ich finde, naja.
Green Day ist sehr Mainstream, aber sehr gut. Ich finde, die haben eine sehr eigene Art. Also in der Art spielen wenige Musik. Das ist wirklich dieser Mix aus Alternative Rock und Punk. Das machen ganz wenige und es macht keine andere Band aus meiner Sicht in der Art erfolgreich wie Green Day. Und ich finde, die sind für die Musik extrem wichtig, weil sie eben eine sehr unique Farbe haben, finde ich. Deshalb gehe ich da absolut überhaupt nicht mit. Kein Stück. Und ich muss wirklich sagen, von Green Day immer wieder Songs gehabt, die ich echt geil fand, die ich echt abgefeiert habe. Ich konnte die immer gut hören. Revolution Radio, die neue, fand ich geil. Geht sofort ins Bein. War gut. Mochte ich immer.
Kommen wir nicht zusammen.
Nee, aber das kennen wir ja schon. Nee,
kennen wir schon.
Ich würde spontan, weil du es gerade gezeigt hast, an dieser Stelle auf die Liste setzen, tatsächlich Rising High von den H-Box, weil das
geil.
Großartig ist. Rising high, let your world fly high. Rising high, let your world fly high. Das ist einfach diese Art von Crossover und so, richtig abgefeiert, finde ich super.
Jetzt die Gretchenfrage dazu.
Schon wieder?
Ja, ich habe einen Kumpel, der hasst Rap, der hasst deswegen auch Crossover. Das ist nämlich die Frage. Kannst du dir Rap sozusagen mit Gitarren anhören? Oder?
Also ich hasse Rap auch, aber ich finde Crossover oft wirklich gut. Aber ist das Rap dann mit drin oder ist das eher Hip-Hop?
Ja, also für mich Hip-Hop-Rap, also.
Jetzt kriegen wir richtig Stress dann, oder? Ich meine, ist für unseren Podcast egal, aber wenn du das in der Öffentlichkeit sagst.
Naja, ich meine, Crossover ist ja die Mischung aus Rap, Hip-Hop und Metal und Hardrock. So, das ist ja die Fusion daraus.
Ist Crossover nicht egal, irgendwelche Mischung? Nee,
ist kein so anderer, aber in diesem Fall ist es ja die. So, deswegen, wenn man eine Musikrichtung davon scheiße findet, ist es ja schon eigentlich überraschend, dass man sagt, okay, aber dieses Fusionsprodukt daraus.
Doch, finde ich gut.
Okay.
Finde ich zum Beispiel auch, fand ich auch schon 1986 gut mit Run DMC und Aerosmith.
Ja.
Fand ich auch schon geil. Also, ich finde die Idee einfach gut und also bilde ich mir vielleicht auch ein. Ich finde, man merkt dann auch, dass das so miteinander wirkt und da noch eine ganz neue Energie irgendwie stattfindet. Finde ich schon gut.
Ich finde, du kannst mir auch immer wieder anhören, für mich ist es tatsächlich sehr auf die Zeit limitiert oder ne, ich habe hier nochmal einen der Urväter oder einer der ersten Bands, die ich da auch so richtig abgefeiert habe. Ich weiß nicht, kennt jemand noch? Dog Eat Dog? No Fronts, No Tricks,
ach, du
No
Soapbank. Ja.
Habe ich neulich einmal in Hannover an der Glocksee gesehen. Neulich, vor 3-4 Jahren, vor 200 Zuschauern, ganz furchtbar, weil ich dachte, es gibt ja so Bands, wo man denkt, ey, die haben am Ende 10 Hits, die haben wirklich 2 Hits und sonst nichts oder 3 und das ist für 2 Stunden Konzert richtig scheiße. Und dann habe ich sie nochmal als Vorband von Limp Bizkit gesehen, da ist es so, der Vorband-Effekt war okay, auch mega nette Dudes.
Zwei Dinge dazu ganz kurz, kurze Unterbrechung, das Schlimmste, was ich gesehen habe in dieser Art und Weise war, Tag der Niedersachsen 2011 in Aurich. Wir hatten eine eigene Bühne, wo richtig geile Rockbands gespielt haben. Die Hauptbühne hat damals aber Hitradio Antenne bespielt und die hatten Dr. Alban.
Oh.
Und der musste 1,5 Stunden spielen und Dr. Alban hat 3 Hits. Also also eigentlich nur 2. Nämlich Sing Hallelujah. What is Love ist auch Dr. Alban, oder?
Das ist Hathaway.
Ah ja, stimmt. No Coke heißt das so von Dr. Alban? Doch, No Coke. Und ich glaube noch einen dritten. Und er hat wirklich nur diese 3 Songs gespielt und hat angefangen mit Sing Hallelujah, dann No Coke und dann hat er Sing Hallelujah nochmal in irgendeinem 32-minütigen Ding gespielt. Das war todespeinlich. Und für mich auch, wo du gerade von schlechter Live-Performance sprichst, das ist für mich auch das Ausschlusskriterium im Vergleich Green Day und The Offspring. The Offspring sind live einfach viel zu oft, viel zu kacke.
Das kann gut sein, das kann ich
also
mir auch vorstellen.
Also die wirklich, da kommt dann, da geht dieses Rotzige in wirklich unprofessionell über für mich, weil das klingt dann wirklich einfach nur schlecht. So, das wollte ich nur kurz sagen dazu.
Das Akustikalbum von Nirvana ist von da.
Unplugged, ne?
Ja.
MTV Unplugged, Riesending gewesen, 1994 aus verschiedenen Gründen, muss man sagen. Ne? Man kann da jetzt die Frage stellen, ist es am Ende nur so groß geworden, weil es ja nach dem Tod von Kurt Cobain erst rauskam? Ich würde sagen, ja. Es ist generell gut gespielt, es ist okay. Aber wenn man ehrlich ist, ist ja das, was die da machen, eigentlich das Gegenteil von dem, was sie sonst machen.
Mhm.
So. Und viele sagen, deshalb ist es so gut. Ich finde, es ist, glaube ich, eher so gut, weil das wirklich noch kurz vor dem Tod war von Kurt Cobain, der ja eben auch 1994 war. Letztes Konzert im Terminal Flughafen in München gegeben, dann schon weggekippt, gerade nochmal so wiederbelebt von Courtney Love und dann 4 Wochen später hat er sich eine Kugel in den Kopf gejagt.
Man könnte natürlich auch sagen, um es vielleicht ein bisschen positiver zu formulieren, vielleicht ist es einfach so, dass man da schon diese dunkle, also das ist ja ein total düsteres Unplugged-Album,
ja,
das ist sozusagen die Stimmung sehr authentisch widerspiegelt, aber ich finde auch, ich glaube auch, wenn...
Die Stimmung war aber ja schon seit über einem Jahr kacke.
Ja, ja, aber ich meine, dieses Album, also dieses Unplugged, es gibt ja auch zum Beispiel das Fantastische Vier Unplugged, ist ja total positiv, fröhlich und sonst was. Aber ich bin ja auch eh nicht so ein Nirvana-Fan. Ich muss aber sagen, dass ich das auch viel gehört habe und sehr gut fand. Ich habe noch ein paar Sachen hier, wo ich deine Meinung auch nochmal zuhören will. Weil ein anderer Crossover für mich ist ja Prodigy. Music for a Jilted Generation ist da rausgekommen. Und ich war ja eigentlich jemand,
der bis... Firestarter.
Na, das ist später. Aber da war No Good und I got the poison, I got a remedy, ne? Diese ganzen Sachen. Aber jetzt die Frage, ich habe ja Techno und Elektro verdammt verteufelt bis aufs Blut. Hat sich bei mir damals dann 94 komplett geändert durch das Album. Wie ist es bei dir?
Sind wir wieder an dem Punkt, ich war zu jung. Ne? Ich war 1994 11 und habe da musikalisch in der Richtung sehr, sehr wenig mitgekriegt.
Kannst du denn mit Prodigy allgemein was anfangen?
Ich kann mit Prodigy allgemein, die großen Sachen kann ich mir mal anhören, ist aber stimmungsbedingt. Ist jetzt nichts, wo ich sage, ich feiere das ab oder ich kann das, ich weiß das zu schätzen oder ich kann die Crossover-Geschichte da irgendwie ansatzweise beurteilen. Es ist nichts, was mich jemals in meinem Leben wirklich berührt hat.
Okay, weil ich war auf einem Prodigy-Konzert und da fand ich sehr spannend, dass du wirklich richtig viele Metal-Fans, also auch in Slipknot-Shirt, in Pantera-Shirt oder was auch immer, also offen bekennende Metal-Fans gesehen hast, die aufs Prodigy-Konzert gehen. Und offenbar geht's also nicht nur mir so, manchmal hat man ja so eigene, wie sagt man, irre Connections, dass man sagt, ich finde das geil, mein Spleen für David Hasselhoff, den teilen nicht viele Metal-Fans, aber das war wirklich was, wo du gedacht hast, das ist irgendwie so ein Mischmasch auf diesem Konzert von verschiedensten Musikrichtungen. Deswegen, aber ich habe viele Kumpels, die Metal hören, die sagen, ich kann mir das nicht anhören. Alles, was irgendwie im Entferntesten mit Elektro zu tun hat, ist für mich raus.
Ja, kann ich auch verstehen. Mir ging es ähnlich. Ich habe also Elektro und Techno auch sehr verhasst damals. Das Einzige, was ich wirklich geil fand, war Technohead mit I Wanna Be a Hippie. Das habe ich richtig gefeiert, das weiß ich noch. Das war geil. Aber eben auch schon auch sehr guilty pleasure-ig.
Beastie Boys, Ill Communication, habe ich gesuchtet.
Wollte ich sagen, habe ich nichts vorbereitet zu und mir nichts angeguckt, weil ich dachte, das hast du auf jeden Fall dabei.
Ja, also ich bin großer Beastie Boys-Fan.
Eben.
Was viele nicht wissen, oder was heißt, ich habe mal gelesen, wenn man sagt, was viele nicht wissen, sagt man eigentlich, was ich lange Zeit nicht wusste. Also ich sag mal, wie es ist, weil weiß ich, was viele nicht wissen. Was ich lange Zeit nicht wusste, ist, dass die Beastie Boys ja eigentlich gar nicht Crossover waren. Das hat ja Rick Rubin ausgemacht, sondern die waren ja vorher eine Punkband. Und hier sind auf diesem Album sind ein, zwei richtige Punk-Songs, unter anderem Tough Guy über den meistgehassten NBA-Spieler der Welt, Bill Laimbeer. Aber das ist auch eigentlich ein sehr guter Mischmasch zwischen Rap und Rock und eben, was die Beastie Boys alles ausmacht, habe ich auch gesuchtet. Ist auch von 94.
Haben wir schon mal darüber gesprochen, was Beastie Boys heißt? Warum die so heißen? Einer meiner absoluten Lieblingsfacts. Denn der Name macht überhaupt keinen Sinn. Denn es ist nicht wegen Beast, sondern Beastie ist eine Übersetzung für Boys Entering Anarchistic States Toward Internal Excellence. Das steht für Beastie.
Okay. So,
und es fängt ja an mit Boys. Und das heißt dann ja, Boys Entering Anarchistic States Toward Internal Excellence Boys. Das macht überhaupt keinen Sinn, der Name. Frei übersetzt heißt es übrigens Jungs, die durch anarchische Zustände zu innerer Vollendung gelangen.
Ja, das spricht wieder für die Punkband, ne?
Absolut. Aber wie gesagt, der Name macht überhaupt keinen Sinn, zumal am Anfang ja auch noch ein Mädel damit gespielt hat. Kate Schellenbach hat sich damals übrigens mit den Worten verabschiedet. Auf Wiedersehen zu euch und euren aufblasbaren Pimmeln.
Therapy, Trouble Gum habe ich noch dabei.
Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört.
Was ist Therapy? Das denn? Therapy.
Ja, Therapy, ja, aber okay.
So, das Album heißt Trouble Gum.
Ist da Die Laughing drauf? Ist das das? Das kenne ich.
Ich weiß nicht. Nee, Scream Ager, Knives.
Oh ja, doch, stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört. Alles klar.
Dann Pantera, Fabian Driven. Hat mich auch nie so gecatcht, aber jetzt habe ich hier noch zwei, drei Sachen, die mich richtig gecatcht haben, über die wir noch reden müssen.
Ich bin gespannt.
Ja gut, Biohazard ist auch Guilty Pleasure. Kann man heute nicht mehr hören. Ich weiß, der eine ist mittlerweile Pornodarsteller von Biohazard.
Das wiederum interessiert mich. Das finde ich witzig.
Dann für mich sehr prägendes Album Nine Inch Nails, Downward Spiral.
Auch da habe ich sehr darauf gewartet, dass du
darüber sprichst. Ist nicht das erste, aber ist wahrscheinlich das bekannteste und härteste und wahrscheinlich auch beste Album und ja auch sehr erfolgreich gewesen, die Nine Inch Nails damit. Ja, wahnsinnig intensives Album. Konnte ich jahrelang nichts mit anfangen. Das ist auch ganz lustig. Viele Alben, die ich damals gekauft habe, das ist auch so dieses Ding, ne? Damals so durch das 91er Jahr angeteasert, okay, die Mucke ist geil, so viel gekauft und tatsächlich dieses Album irgendwann viel, viel später gezündet. Das erste Manson-Album ist aber auch rausgekommen. Und was ich damals gesuchtet habe, wirklich ohne Ende und seitdem nie wieder.
Henry Rollins
Band. Ja. Rauf und runter 94, Wait, wo Liar drauf ist, eigentlich sein bestes Album. Und das ist auch sowas. Also es gibt ja so Alben, die hörst du auch Jahre danach noch und sagst, sie sind geil. Das hat definitiv seine Berechtigung gehabt, die Mucke, aber echt nur in den 90ern. Kannst du dir heute nicht mehr
anhören. Und man muss jetzt auch mal an dieser Stelle einmal kurz sagen, das, was du jetzt hier gerade zeigst und wofür ja auch so ein Podcast super ist, da ist natürlich auch viel Special Interest dabei. Ne? Also
100 Pro.
Ganz viel. Ne? Also Biohazard, aber Rollins Band auf jeden Fall, Nine Inch Nails zum Teil auch. Es sind jetzt nicht die ganz großen Bands wie 91, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, Bam Bam Bam, da war alles da, ne?
Das ist ja auch genau, wenn wir zu der Ausgangsfrage zurückkommen,
ja.
Dann würde ich nämlich auch immer sagen, wenn man über die Gesamtstärke des Jahres spricht, dann würde ich genau wie du sagst, ist halt 91 wie so eine Explosion.
Ja.
Ne? Und um mal im Bild zu bleiben, der Funkenflug, der fliegt dann in verschiedene Richtungen und zündet so ganz viele kleine neben, wie sagt man im Feuerwehrjargon, so ein Glühfeuer noch in der Wand. Weißt du, was ich meine? So,
ja,
da
ja.
Sind Glutnester. So ganz viele kleine musikalische Glutnester. Wie Crossover kriegt einen Riesenimpuls, wie Industrial kriegt einen Riesenimpuls. Irgendwie Hip-Hop an sich kriegt auch einen Impuls, weil die Musikindustrie einfach boomt. Also,
aber es sind Follow-ups. Es sind Follow-ups genau. Von 91, deshalb können wir an dieser Stelle schon
den Würde Strich, ich hundertprozentig
den Strich
sagen,
drunter ja. machen. 1994 war nicht das
Nein.
beste Musikjahr aller Zeiten. Alles klar.
Würde ich hundertprozentig auch so sagen.
Weil ich habe jetzt noch ein, zwei Alben mit aufgeschrieben, über die viele Leute reden, über die ich ungern rede, weil sie mir gar nichts geben. Monster von R.E.M. ist 94 rausgekommen. Die Rückkehr vom vorher ja eher poppigen Sound wieder zum Alternative Rock. Auch eine Hommage an Kurt Cobain gewesen. Michael Stipe und er sehr eng befreundet. Oasis, Definitely Maybe. Ihr mit Abstand erfolgreichstes und bestes Album. Ich kann mit Oasis überhaupt nichts anfangen. Die waren immer mega sauer, wenn man sie in Richtung Britpop einsortiert hat, weil sie meinten, sie wären die mega Rockband. Kann ich absolut nicht unterschreiben. Finde ich null. Null.
Das verstehe ich auch nicht.
Oasis haben mit Rock null zu tun aus meiner Sicht.
Blur nicht auch so ein erfolgreiches Album in dem Jahr?
Ja, genau. Blur auch. Aber die haben ja wenigstens immer dazu gestanden, dass sie Britpop sind. Also weil sie es auch sind.
Ja, ich habe hier noch Beck. Loser.
Ja.
War irgendwie damals, also kann ich auch nichts mit anfangen. Ich weiß nur, dass die Mädels bei uns im Landschulheim damals, ich bin in dem Jahr von der 8. in die 9. Klasse gekommen, da war das so der eine Landschulheim-Hit, ne, von den Mädels.
I'm a loser, baby.
Ja.
So why don't you kill me?
Aber gut, aber auch so großes Ding damals, ne?
Was noch 1994 kam, was viele gar nicht so auf dem Zettel haben, was ich aber sehr, sehr wichtig finde und fand, auch wenn da noch nicht die großen Hits drauf waren, es war das erste American Recordings von Johnny Cash.
Ah, okay.
Das 1994 rauskam, wo er quasi mit Rick Rubin, dem wahnsinns erfolgreichen Produzenten, wieder auferstanden ist.
Der ist eigentlich auch mal eine eigene Folge wert.
Rick Rubin.
Wen der alles produziert
können wir gerne machen,
hat.
Ja.
Und auch verschiedene musikalische Richtungen. Und es gehen ja auch sehr auseinander, die Meinungen über ihn.
Ja.
Ich weiß, AC/DC sagen, er ist ein Riesenpenner und den haben sie nach einem Album rausgeschmissen.
Musst du aber, glaube ich, auch sein. In der Branche. Aber der hat ja wirklich ein unglaubliches Auge gehabt. Ne? Also Johnny Cash, die großen Erfolge waren Jahrzehnte her. Der ist in den 80ern durch irgendwelche Western getingelt und so. Da hat gar nichts mehr gemacht. Und dann hat Rick Rubin gesagt, hier, lass mal American Recordings Cover singen und so. Und damit ist Johnny Cash ja nochmal bis zu seinem Tod riesengroß geworden. Und dann kamen davon ja, ich glaube, 6 insgesamt raus. Und 1994 eben das erste. Das nochmal auch als Start einer für mich musikalisch sehr wichtigen Reihe. So, mehr habe ich dann zu 1994 tatsächlich auch nicht.
Ich habe noch was, was in die Kategorie fällt, wahrscheinlich das meist, ja, vielleicht eins der meistgehörtesten Alben aller Zeiten von mir. persönlich.
Darüber haben wir auch schon gesprochen. Du hast mir gesagt, ich muss mir das anhören als Hausaufgabe ganz am Anfang.
Genau, und du fandest es mega scheiße.
Ich fand es mega scheiße.
Genau, das.
Ich habe gerade auch schon. Ja, gut, erzähl dich gleich.
Sage mir, wen du hörst und ich sage dir, wer du bist.
Ach komm, ist gut jetzt.
Kaius, Welcome to Sky Valley. Hat ehrlich gesagt bei mir auch ein paar Jahre später erst gezündet. Ich weiß, bei einem Kumpel, da hatten wir, oder bei uns in der WG, zur Studentenzeit viele Siedlerabende, Siedler von Catan.
Aber da, ich bin der Loser, weil ich das Album nicht geil finde. Ist klar,
da, Fleming. Naja, da lief auf jeden Fall sehr, sehr viel Kaius und mega. Also einfach ein mega Album. Wahrscheinlich das beste Stoner-Rock-Album. Da tue ich heute Demon Cleaner auf die Liste.
Den habe ich gerade für dich besorgt und habe schon wieder gedacht, wo ist da die Hookline? Was machen die da überhaupt? Was ist das wieder für ein Scheiß? Ewig gedauert, das rauszufinden.
Und genau das hat
sich. Zieh mich einfach nur runter.
Und das genau hat sich die Plattenfirma auch gefragt und hat gesagt, sie sollen bitte irgendwie mal Singles nennen, die sie machen können. Und deswegen haben sie dann, um die Plattenfirma zu ärgern, einfach drei Songs immer zusammengetan, die du eigentlich auf der Original-CD auch nicht voneinander trennen kannst. Und dann hat sie nur drei Songs a 20 Minuten drauf. Ich weiß nicht, ich finde sie super. Kann an der persönlichen Prägung liegen.
Vielleicht. Ich sag
aber
mal
so,
vielleicht.
Das ist ja das Schöne über Musik, über Kunst braucht man nicht streiten, deswegen machen wir auch diesen Podcast.
Genau, sonst würden wir diesen Podcast mit Sicherheit nicht machen, das stimmt.
Wahrscheinlich das am meisten gehörte Album, weil es bei diesen Siedler von Catan Abenden rauf und runter lief.
Es gab 1994 übrigens auch eine ganze Menge Scheiße. Darüber haben wir nun, also neben deinem Sky Valley-Ding.
Warren G. Regulator habe ich hier noch.
Ganz ehrlich, Warren G. ist Meilen von dem entfernt, was ich meinte. Wir hatten vorhin über die Kelly Family gesprochen. Einer der von mir wirklich meist gehateten Songs aller Zeiten. A, weil ich ihn inhaltlich kacke finde. Und B, weil ich nie weiß, wie ich ihn seriös an- oder abmoderieren soll. Ist, ich weiß es jetzt auch nicht, wie ich es sagen soll. Das ist mein großes Problem. Es ist,
Crash-Test-Dummies.
Die Crash-Test-Dummies. Ich hasse die Nummer. Die ist einfach nur von vorne bis hinten für den Arsch. Und 1994, jetzt halte ich fest.
1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht.
So. Ja. Damit machen wir die Folge zu, oder? Das war auch 1994. Und jetzt sag du mir, das hast du nicht verdrängt. Doch.
Das hatte ich verdrängt. Ich hatte nochmal in so eine 1994er-Playlist geguckt. Da waren auch einige andere Granaten. Cutting Eye Joe.
Oh, darauf lasse ich aber nichts kommen.
Cutting Eye Joe ist ja mega. Der ist ja auch einfach nur abhängig vom Promillegrad.
Saturday Night
von Wickfield.
Ist leider auch so ein mieser Ohrwurm.
Das Schlimmste ist, dass eine damalige Freundin von mir, die hatte eine kleine Schwester und die hatte diese ganzen Songs von der Schlumpfparade, die gab es damals noch.
Jawoll!
Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe, mich im Schlumpfsaloon. Ja. Und dieses Wickfield, da gibt es ja am Anfang so ein Lalalalala, das haben dann diese Schlumpfenstimme. Tralalalala. Weltklasse. Also,
meine Freundin liebt dich jetzt dafür.
Wieso?
Die hat auch ganz viele Songs damals über die Schlümpfe sich erschlossen, hat sie mir erzählt letztens.
Ganz furchtbar. Aber da war auf jeden Fall natürlich auch die Hochphase, oder nicht die einzige Hochphase, eine viel zu lange andauernde Hochphase. War das Eurodance? Nee.
Ja, doch.
Ist das Eurodance?
Ja, das ist Eurodance. Nee, aber das war die Phase
damals. Ja, auf jeden Fall. Da kam so viel Schmutz raus.
Ja, aber wie gesagt, Cotton Eye Joe, das ist so Kult. Da kann ich leider auch wirklich nichts gegen sagen. Kann ich nicht.
Können wir bitte hier vor unseren Millionen Zuschauern hier im Studio und den Milliarden zu Hause
den Tanz aufführen?
Nein, bitte, kannst du mir in die Hand versprechen, dass du bei dem nächsten Karaoke-Abend du Cotton Eye Joe performst?
Weißt du, so muss ja schon, der Anfang ist ja schon scheiße. Ja, solange ich nicht hier Bibababadabub machen muss, Scatman, ist es okay.
Oh ja, war das auch aus dem Jahr?
Das muss irgendwo in der Ecke auf jeden Fall gewesen sein. Ich glaube, es war ein Jahr später, aber irgendwo da kam auch I'm a Scatman.
Oh ja, furchtbar. Furchtbar.
Solange ich den nicht singen muss, bin ich bei Kataito auf jeden Fall schon mit dabei. Das kriegen wir schon irgendwie hin, ja. Oh, wenn ja, wir endlich mal wieder Karaoke singen können, Jan.
Ja, müssen wir jetzt voll schnell machen. Momentan geht's noch. Ich glaube,
hör auf, sag's nicht. Wir kommen zur Fuck 4.
Zur Fuck 4.
Das passt.
Ja, also 1994 war ich 15, 8.
Wie oft willst du das eigentlich noch 9. sagen?
Klasse. Ja. Man muss ja das nochmal, ne? Man muss ja nochmal kurz dieses Setting erklären.
Falls Sie es noch nicht verstanden haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Fleming hat sich in der Pubertät befunden.
Genau, und ich war gefühlt, also ich hatte einen permanenten Liebeskummer. Ich war gefühlt alle zwei Wochen, nein, nicht mal zwei Wochen, alle zwei Stunden oder alle drei Tage in wen anders verliebt. Und das fand, also es war dieses Gefühlschaos, war eine absolute Katastrophe. Nur, also wirklich, also schlimm. Einfach nur schlimm. Ich kann gar nicht, ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, aber es war wirklich furchtbar.
Das verstehe ich. Wie gesagt, ich war 11, um das auch nochmal zu wiederholen, hatte das mit dem Liebeskummer noch nicht. Ich war schon ein bisschen verknallt in Farnas, die bei mir in meiner Klasse war. Das hat sich auch durchgezogen über die Jahre. Und
Farnas?
Ja. Persisch.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Wunderhübsch. Den Namen. Wunderhübsch und total nett.
Farnas.
Ja. Und was damals aber auch mit 11 Jahren schon wirklich Abfuck war, haben wir auch schon drüber gesprochen, es bleibt die Klamotte. Bad and Mad 5000 war 1994 aber sowas von am Start. Die ganzen Bad and Mad Klamotten mit dem Totenkopf drauf, wo man immer sich überlegt hat, okay, welche drei Farben sehen zusammengemischt wirklich am meisten scheiße aus? Dann machen wir daraus ein T-Shirt. Und meine Mutter hat gesagt, guck mal, ich habe dir ein neues T-Shirt gekauft. Und es war dann, also ich hatte ein T-Shirt, das war grau, rot und gelb.
Kenne ich nicht, Bad und Mad.
Bad, was?
Bad und Mad.
Bad und Mad, das war ganz, ganz furchtbar. Okay. Das, also wirklich. Es hat sich auch abgestempelt ein Stück weit. Das war nicht cool.
Ich fand das zweitschlimmste in der Zeit war, dass man da mit 15 zu Hause gewohnt hat. Und wenn man dann mal Damenbesuch hatte, irgendwie die Eltern da irgendwie rumgeschwirrt sind.
Und sich daneben benommen haben.
Ja, also Eltern sind in dem Alter ja ohnehin peinlich.
Voll.
Dass sie diese Dreistigkeit besessen haben, in ihrer eigenen Wohnung uns da unter die Augen zu treten und dann irgendwie meinen Besuch, den ich unter reichlich Aufwand da zu mir gelockt habe, da irgendwelche Gespräche aufzuzwängen. Also Wahnsinn. Das ist ja, nein, aber grundsätzlich dieses Ganze in dem Alter, ne, irgendwie, du willst Mucke hören, du willst irgendwie Kumpels da haben zum Kiffen, du willst irgendwie zu Hause dann unbeobachtet Bier trinken, du willst da irgendwie ein bisschen rumknutschen mit deiner ersten, mit deinem Schwarm. Es ist ja alles irgendwie Hochnot peinlich so. Und wenn du dann irgendwie nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Land war, aber in so einer Drei-Zimmer-Wohnung, wo man auf einer Ebene wohnt und irgendwie sich da permanent über den Weg läuft, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Also,
ja, das stimmt.
Das ist, also da, jeder, der diese Zeit im Nachhinein glorifiziert, soll sich an die Situation erinnern, wo du mit deinem Schwarm rumknutscht und Mutti kommt rein. Da soll er mir mal erzählen, wie toll diese Zeit war.
Da können wir im Jahr 2000 dann, wenn wir über das Musikjahr 2000 sprechen, können wir da bei mir drüber sprechen, über die ganze Geschichte. Da ist das bei mir aber so richtig durchgebolzt. Mein zweiter Fakt vor, den hatte ich am Anfang auch schon so ein bisschen angefixt. Ich habe in dem Jahr wirklich angefangen, mich sehr für Fußball zu interessieren. War ein Spätzünder in Sachen Fußball. Wie gesagt, ich war schon 11. Habe da auch auf dem Schulhof erst angefangen, Fußball zu spielen. In wirklich sehr großen Anführungsstrichen, weil das Einzige, was ich konnte, war zerstören. Ich war absoluter Sechser, habe alles weggegrätscht, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Einen sauberen Pass spielen konnte ich erst 4 Jahre später, glaube ich. Und ich habe eben angefangen mit der WM 1994, die aus wirklich allen Sichtweisen einfach nur der letzte Abfuck war. Es fängt an mit dem Ausscheiden von Deutschland als Titelverteidiger im Viertelfinale gegen Bulgarien. Jordan Lechkov macht irgendeinen Flugkopfball gegen Thomas Hessler, der reingeht, wo ich auch bis heute sage, Bodo Egner hätte ihn auch haben können. Also das hat mich mega genervt. Dann habe ich damals, das weiß ich noch, ich war mit meinen Eltern in Berlin und die wollten irgendwie los, irgendwie einen Burger essen, geil in Berlin. Oder? Und ich war 11 und gesagt, ey Lecko, heute ist Finale, Brasilien, Italien, Alter, geil, ja, 0-0. Und dann Elfmeterschießen, Roberto Baggio hat dann den entscheidenden Elfer verballert, Brasilien Weltmeister. Und die Geschichte, die wirklich jetzt auch mal richtig ernst, weißt du das noch, hast du das mitgekriegt, mit Andres Escobar, dem Kolumbianer?
Der erschossen wurde?
Ja, weil er...
Eigentor geschossen
hat. Vor allen Dingen, ey, er hat eine Flanke unglücklich abgefälscht im Vorrundenspiel gegen den Gastgeber, gegen die USA. Dadurch haben die dann, das war das zwischenzeitliche 0-1, die haben 2-1 verloren. Und der ist dann wirklich zu Hause in Medellin, in Kolumbien, auf offener Straße vor einer Bar erschossen worden. Und es ist bis heute nicht so ganz klar, der Täter damals war Humberto Muñoz Castro, war bekannter Bodyguard und Fahrer, mächtiger Drogenbosse damals in Medellin gewesen. Und man weiß nicht, ob er als wütender und enttäuschter Fan ihn erschossen hat oder als Auftragsmörder der kolumbianischen Wettspielmafia. Weil die nämlich damals wohl auf das Spiel ganz anders gesetzt haben, wenn das nicht so gekommen wäre. Und so weiter und so fort. Aber dass tatsächlich jemand erschossen wird, weil er beim Fußball eine Flanke abfälscht, absoluter Fuck 1994.
100 Pro.
Ja, also das war, diese ganze WM war ein einziger Fuck für mich. Also wirklich ein riesengroßer und es war fast so schlimm wie
1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
Aber auch nur fast. In diesem Sinne, haben wir schöne Songs auf unsere Playlist gepackt, also jedenfalls ich, mit Rising High. Jan hat auch was draufgepackt. Demon Cleaner, hört gerne rein. Unsere Playlist bei Spotify, Touch Too Much, mittlerweile wirklich sehr bunt aufgestellt und gerne mal reinhören.
Genau, und hinterliked uns einen Kommi
das
bei Facebook oder Insta und ja, hören wir uns irgendwann wieder, ne?
Genau, ansonsten bleibt gesund und munter. Euch eine schöne Woche.
Tschüss.